Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. €750 Milliarden will sich die EU den Wiederaufbau der Wirtschaft nach Corona kosten lassen. Schon im Juli wollen die ersten Staaten das Geld aus dem Wiederaufbaufonds abrufen, wenn er nicht noch scheitert. Wir sprechen gleich über die Hürden. Außerdem stellen wir Ihnen Großbritanniens Impfheldin vor, die Frau, die für den großen Erfolg der britischen Impfkampagne verantwortlich ist. Und wir sagen Ihnen, warum uns die Zeitumstellung, die an diesem Sonntag ansteht, wohl noch ein paar Jahre erhalten bleiben dürfte. Corona macht ja bekanntlich vieles möglich, was zuvor undenkbar schien. Zum Beispiel, dass die Europäische Union selbst Kredite aufnimmt, also zur Schuldenunion wird. Im Juli 2020 haben die Staats- und Regierungschefs den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds beschlossen, der eben auch direkte Zuschüsse für die Länder vorsieht. Und dafür nimmt die Europäische Union erstmals selbst Kredite auf den Finanzmärkten auf. Wie das bei solchen Gipfelentscheidungen häufig ist, sie müssen noch ratifiziert werden. Gestern hat der Deutsche Bundestag das Go gegeben. 12 weitere Parlamente haben diese Entscheidung noch vor sich. Und es gibt noch weitere Hürden. Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland könnte den Fonds ebenfalls noch stoppen. Das alles in einer Zeit, in der vor allem die südeuropäischen Länder das Geld dringend benötigen und schon im Sommer abrufen wollen. Guntram Wolf ist Ökonom und Leiter des Bruegel-Instituts in Brüssel. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie fragil der Wiederaufbaufonds ist.
Naja, also der Wiederaufbaufonds wurde ja einstimmig beschlossen geht jetzt durch die verschiedenen Parlamente. Im Bundestag wurde er mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen. Also insofern denke ich, ist es ein solider Fonds, der breite politische Unterstützung genießt und auch wichtig wirklich ist für den Wiederaufbau und für die Pandemie, die Schäden der Pandemie in ganz Europa in den nächsten Jahren zu beheben.
Lassen Sie uns auf das Bundesverfassungsgericht in Deutschland blicken. Da wurde ja bereits eine Verfassungsbeschwerde angekündigt. Könnte Karlsruhe den Rettungsfonds noch kippen?
Ja, ich bin natürlich kein Jurist und das Bundesverfassungsgericht ist natürlich bekannt für seine teils erratischen, teils von Lobbyisten beeinflussten Urteile. Aber ich denke, in diesem Fall sollte sich das Bundesverfassungsgericht auch sehr genau überlegen, was es da macht. Es gab eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Es gibt breite politische Unterstützung. Es ist eine begrenzte Summe, um die es hier geht. Es ist also nicht eine unbegrenzte Haftung, die hier vereinbart wird, sondern wirklich eine begrenzte Haftung. Also insofern erscheint mir das nicht ein Fall zu sein, den der Bundesverfassungsgericht ablehnen kann.
Von Lobbyisten beeinflusst, ganz schön hartes Urteil.
Ja, es ist ein hartes Urteil, aber ich erinnere mich an die Anhörung zu dem letzten Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Da wurden in der Mehrheit als Experten eben Vertreter der deutschen Finanzindustrie eingeladen. Und insofern würde ich schon sagen, dass der Einfluss da relativ klar war.
Einige Verfassungsrechtler monieren, die EU überschreite mit der eigenen Schuldenaufnahme ihre Kompetenzen. Was sagen Sie dazu?
Ja, also die EU hat Verträge und in diesen Verträgen ist tatsächlich die Möglichkeit vorgesehen, in bestimmten Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei Naturkatastrophen, auch Schulden aufzunehmen. Und hier diese Pandemie ist ja nun im wahrsten Sinne des Wortes eine Naturkatastrophe. Sie kommt aus der Natur und sie hat zu dem heftigsten wirtschaftlichen Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Insofern scheint mir da tatsächlich eine gute Begründung, gute Gründe da zu sein, dass das absolut verfassungskonform ist und auch im Einklang mit der EU-Verträge.
Es gab ja auch unter den Regierungschefs, war der Fonds ja umstritten, die sogenannten sparsamen Vier, Österreich, Schweden, Niederlande und Dänemark waren das ja. Die waren ja lange gegen die Schuldenaufnahme der Europäischen Union. Nun haben drei von diesen Staaten das Paket noch nicht ratifiziert. Ist das reiner Zufall oder gibt es aus den dortigen Parlamenten auch noch Widerstand?
Ja, ich meine, es haben ja mehr als nur diese drei das noch nicht ratifiziert. Es haben auch andere Länder das noch nicht ratifiziert. Diese Ratifizierungsverfahren dauern einfach und das hängt natürlich von den jeweiligen parlamentarischen Rhythmen ab. Einer der Hauptkritiker an diesem Hilfsfonds waren ja die Niederlande. Die Niederlande hatten gerade eine Wahl, in der die proeuropäische Partei D66 EU-Partei massiv an Stimmen auch zugewonnen hat und wahrscheinlich sogar dann auch den Finanzminister stellen wird. Also insofern ist auch einer der innenpolitischen Hauptgründe für die harte Position der Niederlande hat sich da ein bisschen verschoben. Vor der Wahl ging es ja vor allem auch um eine Konkurrenz zwischen dem niederländischen Finanzminister und dem niederländischen Premierminister. Der niederländische Finanzminister wollte sich profilieren, er hat aber in den Wahlen tatsächlich verloren.
Kritiker des Fonds sagen, das Ganze sei eben doch nicht ein Einzelfall, sondern ein Präzedenzfall, letztlich der Einstieg in die Schulden und damit auch Haftungsunion. Ist da was dran?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Präzedenzfall. Das kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Wenn das einmal geschehen ist, dann ist es geschehen. Und dann wird es natürlich die Möglichkeit geben, in der nächsten Krise zu sagen, ja, wir haben doch da einen Mechanismus, können wir den nicht wieder aktivieren. Was mir entscheidend erscheint, ist aber, dass wenn dieser Mechanismus in der Zukunft zum Beispiel in 10 oder 20 Jahren, falls es wieder eine Pandemie oder Ähnliches geben sollte, aktiviert werden soll, dann braucht es ja wieder einen gültigen politischen Beschluss, einen einstimmigen politischen Beschluss und die entsprechenden parlamentarischen Ratifizierungen. Also insofern ist es ja nicht so, dass jetzt automatisch immer wieder neue Haftungen entstehen werden. Nein, es wird jedes Mal muss neu entschieden werden.
Es gibt ja noch eine weitere Hürde. Alle EU-Staaten, die das Geld aus dem Fonds wollen, müssen Investitionspläne einreichen, die dann von der Kommission geprüft und abgesegnet werden. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Ja, diese Pläne werden eingereicht, sind noch nicht von allen Ländern eingereicht und in der Tat kommt es jetzt darauf an, dass die Kommission und die Institutionen diese Pläne sehr genau begutachten, denn eins ist klar, das Geld darf nicht irgendwo verpuffen. Das Geld muss gut genutzt werden, es muss genutzt werden für die Modernisierung unserer Volkswirtschaften und dafür braucht es sehr genaue administrative, aber auch politische Kontrolle und natürlich auch Kontrolle der Rechnungshöfe, sodass das Geld nicht verschwindet wird. Also Antikorruptionsmaßnahmen sind ebenfalls sehr, sehr wichtig. Der Rechtsstaatsmechanismus ist sehr wichtig und ich denke, es ist absolut zentral, dass die Kommission und alle relevanten Institutionen diese Aufgabe sehr ernst nehmen. Denn verschwendetes Geld wäre wirklich nicht nur verschwendet, sondern es wäre auch ein erheblicher politischer Schaden für alle Beteiligten. Also insofern können wir uns das wirklich in Europa im Jahr 2021 nicht leisten, dass dieses Geld verschwendet wird.
Sagt Guntram Wolf, er ist Ökonom und Direktor des Brüsseler Bruegel-Instituts. Auf dem aktuellen EU-Gipfel beschäftigen sich die Staats- und Regierungschefs vor allem mit der Impfstoffbeschaffung und Impfstoffmangelverwaltung. Weil die Europäische Union offenbar zu spät und zu wenig bestellt hat, landet auch Impfstoff, der in Europa produziert wird, im Ausland. So sollte es wohl auch mit einem Teil der 29 Millionen Dosen von AstraZeneca geschehen, die da in Italien entdeckt wurden. Auf dem Digitalgipfel gestern wurde deshalb auch über härtere Exportbedingungen diskutiert. Paul Vorreiter.
77 Millionen Dosen haben die Union seit Dezember verlassen. Im ersten Quartal hat die EU aber selbst nur rund 88 Millionen Dosen erhalten. Dieses Verhältnis beeinflussen könnte in Zukunft ein verschärfter Exportkontrollmechanismus, den die Kommission diese Woche vorgestellt hatte. Die EU-Spitzen unterstützen diesen Mechanismus im Grundsatz, warnten beim Videogipfel aber auch vor den Auswirkungen auf Lieferketten und die Beschaffung von Ausgangsstoffen. Kommissionspräsidentin von der Leyen versprach, dass die EU auch weiterhin Impfstoffe exportieren werde, etwa im Rahmen der COVAX-Initiative für ärmere Länder. Aber
so the bottom line is, we invite others to match our openness.
Die Quintessenz sei, auch andere Länder sollten gleichermaßen Impfstoffe herausgeben. Besonderen Gesprächsbedarf hatte beim Gipfel Österreichs Bundeskanzler Kurz angemeldet. Österreich und 5 weitere EU-Länder hatten einen Korrekturmechanismus gefordert, weil sie kritisierten, weniger Impfstoff erhalten zu haben, als ihnen gemäß ihrer Bevölkerungsgröße zustehe. Den Mechanismus wollen die Länder nach dem Gipfel nun trotzdem behalten, allerdings soll auch eine Lösung für die Länder gefunden werden, die deshalb im Rückstand sind, weil sie stark auf AstraZeneca-Impfstoff gesetzt haben und dieser Impfstoff kommt nur schleppend an. 10 Millionen vorgezogene BioNTech-Pfizer-Dosen sollen beim Ausgleich helfen.
Wir haben uns im Einzelnen noch damit befasst, dass durch die Ausfälle bei AstraZeneca einige Länder in einer schwierigen Situation sind bezüglich der Belieferung mit Impfstoffen und haben nach langer Diskussion auch den Coreper noch einmal beauftragt, also den Rat der Botschafter, dass wir hier eine faire Lösung im Rahmen der Solidarität finden,
sagte Kanzlerin Merkel. Der Streit hatte sich zusätzlich verschärft, weil Österreich unter den EU-Ländern mit seiner Impfkampagne vergleichsweise vorne liegt.
Dass die EU nun mit Exportverboten zumindest drohen muss, das liegt wohl auch an den besseren Konditionen, die vor allem die Briten mit den Herstellern abgeschlossen haben. Dafür verantwortlich und wohl auch allgemein für den britischen Impferfolg ist die Unternehmerin Kate Bingham. Boris Johnson hatte sie zur Managerin der britischen Impfkampagne ernannt. Sabina Mattei stellt sie vor.
Lange hinkte Großbritannien in der Pandemiebekämpfung gefährlich hinterher.
In spring 2020, our Department for Health was just a smoking ruin.
Das britische Gesundheitsministerium sei im Frühjahr 2020 eine rauchende Ruine gewesen, so der ehemalige Regierungsberater Dominic Cummings. Pannen, Zögern und Kehrtwenden kennzeichneten allerdings auch die Corona-Politik von Premierminister Boris Johnson. Dann wendete sich das Blatt. Im April richtete der britische Regierungschef eine Vaccine Task Force ein und machte die Biochemikerin und Risikokapitalunternehmerin Kate Bingham zur Chefin des Projekts. Sie sei bei Johnsons Anruf vor Überraschung vom Stuhl gefallen, verriet Bingham der BBC. Erstmal musste sie selbst Zweifel niederkämpfen, dann ließ die 55-Jährige sich gratis in die Pflicht nehmen. In den vergangenen 30 Jahren habe ich im Grunde Wissenschaft in neue Arzneimittel verwandelt. Als Biochemikerin kenne ich mich aus mit klinischen Studien, Regierungsauflagen, Produktion. Bingham, bestens vernetzt in der Welt der Pharmazie, machte sich an die Arbeit mit einem klaren Auftrag.
It was very clear that the emphasis was about actually getting vaccines as soon as possible for the UK, and it wasn't about trying to penny pinch.
So schnell wie möglich Impfstoff für das Vereinigte Königreich sichern, ohne zu knausern. Es ging darum, Leben zu retten. Ihre Taskforce spürte die aussichtsreichsten Impfstoffhersteller auf, schloss Lieferverträge für Vakzine, die noch nicht erprobt waren, und sicherte schon früh die Übernahme des Haftungsrisikos zu. Wagnisse, die sich jetzt auszahlen. Insgesamt 350 Millionen Dosen bestellten die Briten. Seit Dezember wird geimpft, und zwar mit Tempo. Mehr als 40% der Bevölkerung hat mittlerweile die erste Impfdosis und damit schon einen guten Schutz vor Covid-19. Die Behauptung, der Brexit habe das ermöglicht, weist Bingham zurück. Der frühe, wohlkoordinierte Start sei das Geheimnis des britischen Impferfolgs. Denn auch die Logistik stimmt. Impfzentren und Lieferketten wurden mit militärischer Präzision geplant. Zehntausende Ärzte, rund 100.000 Freiwillige verabreichen die Vakzine in Hausarztpraxen, Apotheken und Impfzentren rund um die Uhr und selbst am Wochenende. Die Boulevardpresse feiert die Mutter dreier Kinder nun als Impfheldin. Dabei war die Studienfreundin des Premiers und Ehefrau eines Ministers anfangs umstritten. Von Vetternwirtschaft war die Rede. Und warum überhaupt eine Unternehmerin? Weil Risikokapitalgeber die richtigen Fähigkeiten haben, sagt Bingham. Wir beurteilen neue Daten schnell und sorgfältig, bevor wir unser Geld investieren. Wenn etwas nicht funktioniert, dann machen wir kurzen Prozess. Den Taskforce-Job hat Kate Bingham wie verabredet längst wieder abgegeben. Sie widmet sich nun erneut ihrem Risikokapitalfonds und der Entwicklung neuer Arzneimittel.
Die britische Impfheldin Sabina Mattei stellte sie vor. Dass die Welt vor 2 Jahren noch eine katastrophenärmere war, das zeigt sich auch an den Themen, die 2019 in den EU-Gremien heiß diskutiert wurden. Die Zeitumstellung zum Beispiel, die ja an diesem Wochenende wieder ansteht. Vor 2 Jahren haben EU-Kommission und Parlament für die Abschaffung der Umstellung auf Sommer- respektive Winterzeit gestimmt. Und eigentlich sollte an diesem Sonntag deshalb die Uhr auch zum letzten Mal umgestellt werden. Doch daraus wird nichts. Die Abschaffung ist vorerst nicht in Sicht. Warum, sagt uns Dietmar Reiche.
Die Zeitumstellung abzuschaffen hatte die EU-Kommission 2018 vorgeschlagen, das Parlament dann 2019 zugestimmt. Seitdem herrscht Schweigen, weil die EU-Staaten uneins sind, sagt die EU-Abgeordnete Anna Cavazzini. Die Grünen-Politikerin ist Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.
Die Situation ist aber ehrlich gesagt auch gar nicht so einfach. Viele, viele Menschen haben sich dafür ausgesprochen, die Sommerzeit abzuschaffen. Es gibt aber auch Mitgliedstaaten, die das nicht wollen. Ich persönlich finde es einfach total wichtig, dass wir nicht in einem Flickenteppich landen.
Ein zentrales Problem ist, dass auch die Staaten, die für die Abschaffung der Zeitumstellung sind, noch überlegen, ob danach für sie die Sommerzeit oder die normale mitteleuropäische Zeit MEZ gelten soll. In der großen zentraleuropäischen Zeitzone, die von Spanien im Westen bis Polen im Osten reicht, keine leichte Entscheidung, weil am Ende einige Länder im Dunkeln sitzen könnten, während am anderen Ende von Europa noch die Sonne scheint. Da sind einige Fragen offen, sagt der sozialdemokratische EU-Abgeordnete Ismail Ertug. Die Mitgliedstaaten müssten da endlich ihren Job machen.
Und deshalb habe ich einen Brief an den zuständigen Bundeswirtschaftsminister Herrn Altmaier verfasst. Aber auch der deutsche Minister hat das Thema nicht mal auf die Agenda der deutschen Ratspräsidentschaft gesetzt. Und die ist ja bekanntlich seit Januar vorbei.
Im Bundeswirtschaftsministerium sieht man sich allerdings nicht in der Pflicht und teilt auf Anfrage schriftlich mit, dass Brüssel die Regularien vorgebe.
Aus Sicht der Bundesregierung ist es wichtig, Zeitinseln zu verhindern und einen harmonisierten Binnenmarkt zu gewährleisten. Die Bundesregierung erachtet zudem eine europaweite Folgenabschätzung als eine wichtige Voraussetzung für ein angemessenes und harmonisiertes Vorgehen.
Das allerdings klingt nach einem vorgeschobenen Argument, denn welche Auswirkungen eine bestimmte Standardzeit hat, hängt von spezifischen Faktoren wie der geografischen Lage ab, weshalb die einzelnen Mitgliedstaaten diese Beurteilung vornehmen müssten. Für Brüssel war vor allem eine Befragung ausschlaggebend, nach der 84% der Europäer für die Abschaffung der Zeitumstellung waren. Auch wenn sich an der Umfrage nur rund 1% der EU-Bevölkerung beteiligte, darunter vor allem Deutsche, könne man den Willen der Menschen nicht einfach ignorieren, sagt der CDU-Politiker Peter Liese. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher der EVP, der größten Fraktion im EU-Parlament.
Ich bedauere sehr, dass sich der Ministerrat vor der Corona-Pandemie nicht die Zeit genommen hat, das Thema zu lösen. Dass das jetzt während der Pandemie keine Priorität hat, ist selbstverständlich. Aber ich kritisiere, dass in den 12 Monaten davor die Mitgliedstaaten insgesamt nicht bereit waren, auf den klaren Wunsch der Bürgerinnen und Bürger einzugehen.
Ob die Abschaffung der Zeitumstellung im Rat der 27 Mitgliedsländer irgendwann auf die Tagesordnung gesetzt wird, ist völlig offen. Auch die laufende portugiesische Ratspräsidentschaft will das Thema offensichtlich nicht behandeln.
Sonntag also wieder Uhren umstellen, und zwar nicht zum letzten Mal. Matthias Reiche berichtete. Das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.